Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche, ein neuer Mittwoch und eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und heute, Johannes, heute wieder mit einer sehr speziellen Ausgabe mit sehr, sehr spannenden und interessanten Gästen und mit sehr interessanten und zukunftsweisenden Projekten, würde ich sagen, oder? Was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben heute nicht nur einen Gast, sondern gleich zwei Gäste hier bei uns. Nämlich den Jonas Peetzen und den Frank Preisler. Sie kommen von der UGE und von Adesso. Ein herzliches Willkommen an euch.
Dankeschön, freuen uns.
Hallo Jonas, hallo Martin, schön bei euch zu sein.
Ja, schön, dass ihr es geschafft habt, hier zu uns an die Hydrogen Bar zu kommen. Unsere Hörerinnen und Hörer, die interessiert es natürlich jetzt wahrscheinlich sofort schon brennend. Ja, was haben denn jetzt sozusagen Adesso und UGE miteinander zu tun? Aber bevor wir auf diese Frage noch näher eingehen, vielleicht erst zwei, drei Sätze vielleicht jeweils ganz kurz zu euch. Wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr herkommt. Wie sieht es denn bei euch aus? Jetzt würde ich mal sagen, so wie euch, wie ich euch auf der Webcam sehe, ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe. Ich würde jetzt mal sagen, jetzt sozusagen der Ältere. Ja, echter Vortritt, Frank, wenn du...
Sehr schön, schön, mein lieber Martin. Ja, Frank Preisler. Ich bin Account Manager bei der Adesso und das schon tatsächlich ziemlich lange und habe als neben dem Account Management in der IT und Softwareentwicklung natürlich, wie viele meiner Kollegen bei Adesso, noch ein zusätzliches Hobby, was da heißt Wasserstoff. Alles rund um das Thema Wasserstoff, querschnittstechnologisch zu sehen, ein über alle Hobby. Industrien hinweg.
Ja. Genau.
Es ist nicht nur ein Hobby, sondern wir werden mit Sicherheit nachher noch feststellen, dass wir da einige Themen haben, die spannend sind und die wir ja gerne diskutieren. Ich freue mich drauf.
Ja. Ja, weil Adesso taucht ja nicht wirklich als typische Wasserstofffirma auf, aber umso interessanter werden dann die nächsten 20, 30 Minuten.
Ah, ganz ja, genau. Und
Jonas, willst du auch was zu dir sagen?
Ja, sehr also, gerne.
Wollen ist die Frage eigentlich. Du musst jetzt.
Ich muss nachziehen, ja. Als Jüngerer von uns beiden hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Das ist zwar gar nicht so schlecht. Freue mich erstmal, mich in die illustre Runde von euren Gästen einzureihen. Ein paar Kollegen waren ja schon da, Partner.
Ja,
auch unter den Gästen. Und zu UGE muss ich hoffentlich gar nicht so viel zu erklären. Der Daniel Bick hat das, glaube ich, in Folge 15 hervorragend gemacht. In Folge 15 und 16, glaube ich sogar.
Ja, aber das ist mittlerweile jetzt, glaube ich, ohne jetzt zu lügen, ich glaube, das ist 4 Jahre her. Also vielleicht zwei Sätze.
Doch nochmal, ja.
Ja,
genau, wir sind Fernleitungsnetzbetreiber aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus Essen, aber auch aus dem Herzen Europas, haben viele Grenzübergangspunkte auch zu anderen Anrainerländern und sind dementsprechend heute für Erdgas zuständig und haben die letzten, ja, über 4 Jahre, 5, 6 Jahre schon damit verbracht, auch den Wasserstoffmarktdurchlauf zu unterstützen. Ich bin selbst seit knapp 4 Jahren dabei im Dienstleistungsmanagement der UGE. Unser Ziel ist immer, Services fürs eigene Netz auch an Dritte anzubieten. Einmal, um die Kollegen zu entlasten und auszulasten und auf der anderen Seite, um Synergieeffekte einfach zu heben. Mhm. Und da bin ich seitdem ich angefangen habe, auch für die Entwicklung von Wasserstoffservices zuständig, ob das technische Beratung sind, wie zusammen mit der Evity, der Klaus Altfeld war ja hier schon mal zu Gast.
Ja.
Oder Machbarkeitsstudien, Schulungen. Wir haben eine H2-Trainingsstrecke, die dieses Jahr noch fertig gebaut wird, wo es darum geht, Betriebspersonal zu schulen. Ja, und nicht zuletzt H2-Tauglichkeit, und da wollen wir, glaube ich, heute drüber sprechen.
Ja, genau. Ich wollte gerade schon sagen, ja, das leitet uns hin auf unser Thema, wie die UGE und wie Adesso sozusagen in ein gemeinsames Ruderboot vielleicht mal gefunden haben vor einiger Zeit. Man kann es vielleicht, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig sage, mit dieser Überschrift zusammenfassen, die Umstellung eben halt des Bestandsnetzes, womit bisher eben ja Erdgas transportiert wird, auf Wasserstoff. Und jetzt natürlich die Frage an dich, Frank, was hat denn die Adesso damit zu tun?
Ja, also die Umstellung von Erdgas auf das Wasserstoffnetz, diese Anforderung, diese Umwidmung natürlich vornehmen zu können, da ist ja eine wahnsinnige Datenerhebung über das aktuelle Bestandsnetz notwendig. Ja? Diese Dokumentation, liegen recht häufig noch in Bauunterlagen vor, ne, ganz früher noch tatsächlich in den Leitsordnern. Ich bin eine ältere Generation, ich kenne die noch, die großen Leitsordner, die dicken, die in den Keller lagern. Aber das stellt natürlich im nicht nur Fernnetzbetreiber, Fernleitungsnetzbetreiber, als aber auch Verteilnetzbetreiber schon vor Herausforderungen. Ne? Und denen kann man tatsächlich mit Digitalisierung begegnen.
Wenn man da jetzt nochmal vielleicht eine Stufe zurückgeht, weil warum muss man denn eigentlich diese ganzen Dokumente sichten? An sich könnte man sagen, die Leitungen, die laufen ja jetzt mit Erdgas. Es gibt ja irgendwelche Studien, die sagen, man muss vielleicht nur noch ein paar Pumpen austauschen, so ungefähr, und dann kann man da auch Wasserstoff durchschicken. Warum ist es jetzt möglich, notwendig, diese ganzen Leitsordner wieder zu öffnen?
Ja, ich gehe auch noch einen Schritt zurück. Wir haben das Projekt knapp 4 Jahren auch gestartet. Da ging es darum, die Sachen als Grundlage zu haben, um genau in diese Projekte, auch in diese Studien reinzugehen. Viele Erkenntnisse gewonnen über die letzten Jahre. Haben wir uns damals mit Adesso IT oder Digitalisierungspartner gesucht, um diese, ich sag mal, Herkules-Aufgabe zu starten. Ja, wir haben ein großes Netz, wir haben knapp 12.000 Kilometer Fernleitungsnetz, also Hochdrucknetz in Deutschland. Und man kann sich vorstellen, da gibt es dann extreme Datenwut, mit der wir umgehen müssen. Und das alles einmal zu analysieren, zu extrahieren, die relevanten Daten, die wir benötigen, um dann später auch die Leitung bewerten zu können Richtung H2-Tauglichkeit. Das sind so diese Folge an Schritten, die man machen muss. Und um diese Grundlage zu schaffen überhaupt, was habe ich eigentlich verbaut, was ist wo allokiert, das war Ziel dieses gemeinsamen Projektes.
Genau, um dann auch mal eine Zahl hinterzulegen, ne? Also Studien belegen in Europa, 96% der Erdgasleitungen sind tatsächlich wasserstofftauglich. Da bin ich ja wieder bei Johannes, der dann sagt, hey, wir sind ja alles gut, heute läuft der Erdgas durch, 96% sind wir sicher. Aber ich glaube, die Frage, die sich stellt, was passiert mit den anderen 4% und wo sind die?
Ist das aus eurer Sicht jetzt nur, in Anführungszeichen, eine Frage jetzt der Datenerhebung und Datenauswertung, oder seid ihr auch auf ein Szenario gestoßen, wo vielleicht Daten lückenhaft sind? Weil das ist tatsächlich so ein Hintergrund, auch den ich jetzt halt in meinem, ja, quasi jetzt halt im Hauptberuf, ich mache den Podcast ja nicht hauptberuflich, wie vielleicht die meisten wissen, schon öfter drauf gestoßen bin, wenn man jetzt mit kleineren Stadtwerken spricht, die großen Stadtwerke, die haben natürlich ihre Daten natürlich alle da, da ist das überhaupt kein Problem. Aber jetzt die kleinen Stadtwerke in irgendeiner abgelegenen Gegend, wenn man die fragt, ja, was habt ihr denn damals in den 50er Jahren so verbaut? Ja, die können vielleicht noch einen Namen halt von irgendeiner Person nehmen, die das damals vielleicht gemacht hat. Aber was da für Werkstoffe verbaut wurden, weiß da niemand mehr.
Ja, spannende 2 Punkte auf jeden Fall. Wir haben ja im Hochdruck haben wir Dokumentationspflicht. Und das heißt, wir haben zum Glück im Hochdruckbereich wenige oder ich sag mal nahezu keine weiße Flecken. Wir bieten das Ganze aber auch, kommen wir später vielleicht nochmal drauf, noch als Service-Dienstleistung an und sprechen auch mit Verteilnetzbetreibern. Und da ist es genauso, dass wir häufig das Thema haben, ja, wo sind überhaupt die Daten, wo sind die Informationen, die wir benötigen, um das beurteilen zu können. Und ja, wenn man Glück hat, ist es noch in irgendeinem Archiv oder wir finden es über alternative Wege hinaus, sei es Bestellunterlagen, die vielleicht besser abgeheftet wurden als die Materialzeugnisse, dass man da zumindest einen Hersteller und ein Jahr bekommt, was man dann mit dem Hersteller zusammen auch im Gespräch herausfinden kann, wer das damals verbaut wurde. Also so ähnlich ist ja auch unser Vorgang hier gewesen, dass man sagt, okay, unser Ansatz ist ja zu sagen, wir kriegen einen großen Informationsgehalt über die Cluster, die wir dann bilden können. Also wir gucken ja in die verschiedenen Materialzeugnisse rein, sehen dann bestimmte Chargen, da wurde immer der gleiche Stahl verbaut mit einer ähnlichen Schmelze, gleiche Streckgrenze, und wenn für diesen Stahl die Wasserstofftauglichkeit gegeben ist, dann können wir das direkt über sehr, sehr viele Leitungsabschnitte oder Armaturen dann drüber legen. Das ist ja der ganz große Vorteil, dass wir dann eben nicht in diese Einzelfallprüfung reingehen müssen und jedes Mal gucken müssen, was habe ich hier verbaut, sondern das auf einen Blick sehe und dann diese Einzelfallprüfung oder die Detailprüfung nur noch für die Armaturen, die Maschinen machen muss, für die dann keine Daten oder weniger Daten vorliegen.
Ja, 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 ergänzen noch mal kurz zu dir, Martin. Die ersten Gasleitungen so im Kölner, Düsseldorfer Raum wurden irgendwie so 1932, 39 verbaut und natürlich auch dokumentiert. Dass diese Unterlagen sind ja teilweise noch in Sütterlin geschrieben und liegen in diesen feuchten Kellern unter der Stadt. So. Und wenn ich jetzt tatsächlich meine Leitung analysieren möchte und wissen möchte, ist der Schieber XY in der damalig angelegten Maybachstraße 48 wasserstofftauglich oder nicht, stehe ich vor Herausforderungen. Zum einen gibt es die Maybachstraße noch. Ja. Und ist die Bauunterlage in Sütterlin oder wie ist sie? Ne? Und wer findet die Unterlage?
Ja.
Da kommen jetzt diese ganzen coolen IT-Tools zum Nutzen wahrscheinlich. Weil
ganz genau.
Die Frage ist natürlich, wie digitalisiert man sowas? Also gerade wenn man sagt, man hat die Leitsordner im Keller, wie macht ihr das?
Ja.
Hat man da diesen typischen Scanner von Google? Da gibt es ja diese Videos, wie die Bibliotheken durchscannen und dann alle Bücher schön im Internet drin haben. Geht dir genauso vor?
Am Anfang steht erst immer die Digitalisierung der tatsächlichen Papierunterlagen, tatsächlich der Leitsordner. Das ist so, da kommst du nicht drum rum. Ne? Aber es gilt ja, diese zu klassifizieren. Ne? Also gerade nochmal beschrieben, wenn ich so einen Leitsordner unten aus dem Keller hole, ne? Bei einem Energievorsorge, dann hat er damals nicht nur Gasleitung vorliegt, sondern auch Wasserleitung. Eine Wasserleitung interessiert mich jetzt aber in diesem Kontext gar nicht. Ne? Also habe ich ein mehrstufiges Qualifizierungs-Chain-Ablauf, ja, das ich mir anschauen muss. Als erstes versuchen wir zu klassifizieren, handelt es sich um eine Bauunterlage, ein Druckprüfungszeugnis, um eine Rechnung, um ein Post-it in DIN A4, in DIN A5, in DIN A3, grob zu klassifizieren. Geht es da um Wasser? Geht es da um Erdgas? Was für eine Qualität an Dokument habe ich? So der erste Schritt.
Ja.
Wenn das einmal klar ist und ich tatsächlich die erste Relevanz meiner angefragten Informationen klassifiziert habe, dann geht es natürlich darum, wo finde ich jetzt auf einer Bauzeichnung, auf einem Post-it oder auf eine alte Rechnung die relevante Werkstoffinformation. Und da gehen wir natürlich mit anderen KI-Modellen dran. Ne?
Ja genau, jetzt wollte ich gerade fragen, also das ist im Grunde eine rhetorische Frage, ob ihr sozusagen jetzt da viele Praktikanten habt, die ihr vor die Leitsordner setzt und die das dann eben halt sortieren müssen, oder ob ihr da mit anderen Methoden rangeht. Und du hast natürlich schon das Schlagwort jetzt genannt, das sozusagen heutzutage so gefühlt in jedem zweiten Satz, in jedem zweiten Artikel genannt wird. Wie definiert sich denn da aus deiner Sicht dieses Thema künstliche Intelligenz? Ist das dann wirklich sozusagen ein Tool, auch das dann sozusagen selbst lernend ist quasi und auch dann sich verbessert? Oder ist es, ja, sozusagen jetzt vereinfacht gesagt, halt einfach ein Algorithmus quasi, halt, der nach irgendwelchen Schlagworten sucht und das dann in irgendwelche Excel-Tabellen sortiert?
Also du trainierst die künstliche Intelligenz, diese KI natürlich, ne, mit Trainingsstrecken. Du sagst, eine typische Werkstoffverbindung sieht folgendermaßen aus. Ne? Und dann ne, mit einem Prototypen, mit Trainingspaaren, Key-Values sagen wir auch dazu. Ne? Und je mehr du diese Trainings, dieses Turing verfeinerst und aktualisierst, desto schlauer und desto schneller wirst du deine relevanten Informationen in den Dokumenten identifizieren können. Ja? Das bringt dich dann letztendlich dahin, die relevanten Seiten zu identifizieren. Das sagt dir noch nichts über die Werkstoffprüfung, ne? Sondern hilft dir nur einfach zu sagen, okay, der Schieber XY, der 1932, 39 verbaut wurde, ja, hat eine Kohlenstoffzusammensetzung, sei er, oder Werkstoffzusammensetzung von 89. So. Ob das jetzt wasserstofftauglich ist oder nicht, bewertet die KI natürlich nicht. Aber alleine das rauszufinden aus dem Wust von Dokumenten, 12.000 Kilometer Leitungsnetz bei der Open Regierung und Verteilnetzbetreiber sind ja noch wesentlich größere, kleinere Netze, also von dem Durchmesser her kleiner, aber natürlich in der räumlichen Ausdehnung schon nochmal einen Tacken größer.
Ja. Jonas, würdest du sagen, man findet diese ganzen Informationen in euren Dokumenten oder ist da halt viel auch quasi ungenauer beschrieben, weil es halt damals nicht notwendig war, irgendwie quasi auf Wasserstoffverträglichkeit auszusein, sondern es wurde halt irgendwas reingeschrieben, was die damaligen Anforderungen erfüllt hat, aber heutzutage irgendwie euch ein bisschen im Regen stehen lässt?
Ja, es wäre natürlich schöner, wenn das schon vorgepflegt wäre, so wie wir das heute uns in der Excel ausgeben lassen. Naja. Wir müssen schon viel suchen. Also tatsächlich greifen wir sehr häufig auf Materialprüfzeugnisse zurück, die dann zum Beispiel die Zusammensetzung des Stahls dann wiederum offenbaren, und wir müssen das natürlich verschneiden mit anderen Daten, die wir benötigen für so eine H2-Tauglichkeit. Also Material ist ja auch nur das eine. Wir starten jetzt mit diesen ganzen Datenmengen, um die Materialtauglichkeit uns anzuschauen, um dann später aber zu sagen, wir stellen diese Leitung auf 100% Wasserstoff um. Und wie wir das nächstes Jahr mit der Leitung 13 im Gitter-2-Projekt auch machen wollen, dann muss man natürlich noch weitere Schritte machen. Da geht es auch um Zustandsdaten, Funktionsdaten. Das muss alles miteinander verschnitten werden. Aber um damit anfangen zu können, brauchen wir natürlich auch die Materialdaten. Und die Materialdaten sind so die Grundlage, um zu sagen, okay, wir haben diese Sachen verbaut. Wir müssen bei bestimmten Armaturen vielleicht auch nochmal testen. Also wir haben viel mit Herstellern gesprochen. Aber gerade am Anfang des Projektes, als wir mit den Herstellern gesprochen haben, da waren die noch gar nicht so weit. Also da hatten die H2-Tauglichkeit noch nicht so richtig auf dem Schirm. Wir haben dann teilweise zusammen überlegt, was kann man denn da testen oder wie teste ich das eigentlich, wie die bestehende Erdgasarmatur auf Wasserstofftauglichkeit, und haben da auch uns ja tatsächlich auch mit anderen TSOs in so einem Cost-Sharing-Ansatz teilweise dann auch Tests geleistet, wo wir ganz bestimmte Armaturen, die sehr häufig verbaut sind, auch über unseren eigenen Bestand hinweg, die einfach relevant sind, die nochmal unter Druck zu testen auf 100% Wasserstofftauglichkeit. Und das alles fließt quasi in diese Datenbank ein, Materialdatenbank, wo das dann wiederum die Grundlage ist, bevor wir dann einzelne Leitungen uns genauer anschauen. Und auch da starten wir eigentlich nur mit dem Zusammenfügen der Datentöpfe, bevor es dann geht, okay, was sind denn Maßnahmen, die wir jetzt noch erledigen müssen? Also das ist ja ein bisschen das Ergebnis von so einem Projekt. Was sind denn Maßnahmen, die wir jetzt umsetzen müssen, damit wir dann auch eine 100% Wasserstofftauglichkeit gewährleisten können?
Ja.
Und das Ganze muss natürlich dann, das machen wir nicht selber, sondern auch vom TÜV oder von einem anderen CIS abgenommen werden, zertifiziert werden. Und um dahin zu kommen, aber gehen wir quasi in Vorleistung, um die Sachen schon mal darzustellen, um die Maßnahmen, um diese Roadmap dahin zu haben. Ganz klar auch, um für uns einen Planungshorizont zu haben, ne? Also zeitliche Abfolge, aber natürlich auch, um Budgets abschätzen zu können, allokieren von Kapazitäten etc.
Wenn wir jetzt ein solches Tool oder so eine Tool-Challenge haben, Frank, die dann aus diesen alten Dokumenten, vielleicht auch aus neueren Prüfnachweisen, wie es der Jonas gerade beschrieben hat, eine Datenbank zusammenstellt, was ich mir da vorstellen könnte, was ja möglicherweise eine Herausforderung ist, ist ja wahrscheinlich die Verlässlichkeit und Sicherheit dieser Daten, die da dann dargestellt sind. Jetzt hast du vorhin ja zum Beispiel zum Kohlenstoffgehalt gesprochen. Ja, da wird halt dann für irgendeine Armatur wird dann irgendein Kohlenstoffgehalt hingeschrieben. Aber es kann natürlich niemand jetzt auf den ersten Blick sehen, ja, ist das jetzt wirklich die Wahrheit oder hat sich die KI da jetzt in irgendwas verrannt quasi und keiner weiß es. Wie stellt ihr denn sicher, dass hier wirklich dann relevante quasi und zutreffende Informationen tatsächlich dargestellt werden?
Wir lassen ja natürlich die KI nicht alleine vor sich hinlaufen, ne, sondern nehmen dann natürlich schon immer Werkproben daraus, schauen uns dann die Ergebnisse tatsächlich an, wie die KI die einzelnen Felder bestimmt hat und wie die Definition dort gelegt worden sind, und grenzen es dann ja natürlich ein. Ne? Also du hast auf einer normalen Verteilung halt, kannst du sehen, dass viele Sachen relativ einfach gehen. Ja, ich sag mal, 90% löst du wirklich hervorragend mit der KI. Gegen Ende, je genauer wie mit allen Themen, wenn du die fünfte, neun hinter deinem Komma haben willst, desto mehr Aufwand musst du da auch dann ganz einfach reinstecken. Aber da ergänzt man sich, arbeitet dann mit den entsprechenden Teams zusammen, und diesen Zeitgewinn, den du schon hast, weil du schon 90% vorqualifiziert hast, ist natürlich schon maßgeblich der Gewinner. Ne? Das bringt dich da auf eine Gewinnerstraße. Genau.
Man muss vielleicht auch sagen, ne? Das ist jetzt nicht das Allerheilmittel, dass man vorne die Leitordner reinstellt und hinten kommt die perfekte Datenbank raus. Also da sind immer noch Leute dabei, die sich das auch kritisch angucken und qualitativ bewerten. genau aus dem Hintergrund, weil es natürlich alles wirklich, ja, am Ende geht es um die Versorgungssicherheit, ja. Und die Sicherheit müssen wir gewährleisten und dementsprechend ist es natürlich schon schlecht, wenn da falsche Daten stehen.
Und jetzt als Ergebnis habt ihr dann im Prinzip das ganze Verteilnetz in digitaler Form, als wo euch, was ist denn da dann das Outcome? Also sagt ihr jetzt, oh, jetzt müssen wir hier renovieren, oder sagt ihr, gut, wir wissen jetzt die Leitungen, die passen, und jetzt fokussieren wir unser Kernnetz im Prinzip jetzt erstmal auf die Leitungen, die passen. Wie geht ihr da quasi dann vor, wenn man sagt, man hat jetzt diese Sachen digital vor sich liegen?
Ja, sind im Grunde zwei Ansätze. Also das Kernnetz ist natürlich nicht danach geplant, welche Leitungen jetzt besonders leicht umzustellen sind. Da geht es vor allem um die Bedarfe in Deutschland und Europa, Importkorridore etc. Ja. Und wir nutzen aber natürlich, gerade wenn wir beispielsweise stillgelegte L-Gas-Leitungen, also die vorher für L-Gas aus Holland benutzt wurden, die frühzeitig umstellbar sind, weil die perspektivisch nicht mehr gebraucht sind. Das sind natürlich jetzt die ersten Leitungen, die man sehr schnell umstellen kann. Und da hilft es total, wenn man zum einen diese breite Datenbasis hat, die wir uns über das Projekt erarbeitet haben. Und dann muss man aber, das hatte ich gerade schon versucht zu erklären, muss man dann trotzdem jedes Mal pro Leitungsumstellung dann nochmal in die Tiefe reingehen muss, gucken muss, was sind jetzt die Maßnahmen, die ich als nächstes machen muss, um diese Leitung umzustellen, damit die dann auch in 27, 28, 30 100% Wasserstoff tauglich ist und in Betrieb genommen werden kann, zusammen mit dem Wasserstoffkernnetz. Und das können Sachen sein wie, ja, wir müssen hier nochmal eine Probe machen. Es können aber auch sein, wir müssen eine Armatur tauschen, wenn die überhaupt nicht geeignet ist. Aber häufig ist es einfach nur zu sagen, okay, hier müssen wir die Zustandsdaten nochmal prüfen. Das heißt, wenn wir keine aktuellen Molch- oder KKS-Daten haben, Intensivmessungsdaten,
dann müssen wir die Zustandsdaten nochmal erheben, um in die entsprechenden Datentöpfe einfließen zu lassen.
Und für den Verteilnetzbetreiber, da geht es ja tatsächlich darum, wie sieht mein Netz aus, wie kann ich meine Netzteilnehmer tatsächlich an ihren Dekarbonisierungsstrategien arbeiten lassen, wann kann ich Wasserstoff zu meinen Geschäftspartnern leiten, wie sieht da der Ausbau aus. Ich sage immer dazu, das digitale Rohrbuch, ja, wenn ich das vor mir habe als Netzbetreiber, da reingucken kann und sagen kann, ah, da habe ich noch eine Unschärfe. Wie kann ich diese Unschärfe jetzt tatsächlich eliminieren, indem ich bei der nächsten geplanten Wartungsarbeiten oder Freilegungsarbeiten genau diese Lücke dann passgenau einplanen, sodass dieses Teilnetz oder dieser Teilstrang vom Netz pünktlich für meine Kunden zur Verfügung steht am Ende des Tages. Also Planungssicherheit herausarbeiten in diesem ganzen Kontext mit Investitionsschutz.
Wo kann man sich denn im Einzelnen und jetzt vielleicht in mehr Details, als wir hier im Podcast jetzt behandeln können in der Kürze der Zeit, über die Methodik und die Ergebnisse informieren? Ich denke mir, es wird wahrscheinlich genügend Hörerinnen und Hörer geben, auch die jetzt das sehr interessant finden und sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr noch in die Einzelheiten reinfuchsen wollen. Habt ihr da was ihr nennen könnt?
Ja, auch da hätte ich gesagt, also unsere Websites sind natürlich da, wo man sich sehr oberflächlich informieren kann, aber zumindest mal Kontakt herstellen kann. Wir haben das Ganze schon mal in einer Fachzeitschrift veröffentlicht, beziehungsweise die Kollegen aus der Technik. Auch da der Name Daniel Bick, der vorhin schon mal gefallen ist. Und zwar in der GWF Gas und Energie letztes Jahr, auch August, September die Ausgabe. Und in der 3R auch da August, September, die Ausgabe 23. Da ist das, wie halt die Toolchain, aber auch dieser gesamte Ablauf und die Ergebnisse einmal dargestellt. Da geht es auch vor allem um diese Case Study, die wir jetzt gerade so grob umrissen haben. Ansonsten persönliche Gespräch, Kongresse etc.
Ja. Genau, also da, wir planen wieder ein Webinar jetzt im November, der Jonas und ich, werden wir noch die Werbetrommel nochmal zusätzlich rühren und durch die Community jagen und sagen, da kann man noch mal ganz gezielt Fragen stellen, was gut angenommen wird. Dann natürlich eWorld, dann auf unseren Adesso-Seiten, internen Seiten haben wir auch einen extra Wasserstoff-Blog und eine Website für erstellt und Einfallstore gibt es da bei uns genug und wir freuen uns über jeden, der da ist und jeden, der sich meldet.
Wir verlinken natürlich auch in den Shownotes, wie immer.
Ja. Sehr gut.
Genau. Und vielleicht jetzt auch, wenn wir noch die letzten Minuten der Episode nutzen, Was ist denn jetzt quasi wo geht diese Methode hin? Weil an sich, denke ich mal, ist die jetzt nicht nur auf Wasserstoff fokussiert, oder? Also Wasserstoff ist jetzt ein Anwendungsbereich oder die Rohre dafür, aber an sich kann ich wahrscheinlich relativ viel damit machen, oder?
Absolut, absolut. Ich glaube, das ist der erste Schritt in die, ja, ich sag mal, in die Netzdigitalisierung. Wo führt das hin? Riesige Frage, ne? Also das, was wir auch feststellen, ist, der demografische Wandel erhält ja immer mehr Einzug in den Unternehmen. Also sprich, mir geht ja auch Know-how verloren über die Jahre womöglich. Wo packe ich das hin? Ja. Und jetzt kommt wieder so ein Martin, sieh es mir nach, ein kleines Buzzword. Da ist dann hier der Unternehmens-Chat-GPT dann gegeben, wo ich doch meine Frage reinstellen kann, welche Rohrleitungssysteme liegen in der Maybachstraße, mit welcher Armatur?
Ja.
Und selbst ein Kollege, der neu angefangen ist bei mir im Unternehmen, kann diese Frage dann stellen und bekommt sie auch beantwortet.
Aha.
Ja. Und in diese Richtung wird sich entwickeln, ja, müssen sogar, ist unsere und meine Meinung. Ja.
Diese Wissensdatenbanken so in Unternehmen, die sind ja immer so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich halt sehr, sehr wertvoll, selbstverständlich, du hast es gerade erwähnt, speziell wenn Mitarbeiter natürlich ausscheiden, wenn die entweder das Unternehmen verlassen oder Ruhestand oder was auch immer. Aber das hängt natürlich dann auch eben halt an den Mitarbeitern, auch dass die da schön diszipliniert halt ihre Sachen auch eintragen, dass das auch ein Format ist, eben auch mit dem diese Software dann umgehen kann und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich hat da so ein KI-Tool wahrscheinlich auch eine ganz gute Handhabe, um aus so einem Datensumpf, dann halt was Verlässliches auch zu erzeugen wahrscheinlich, oder?
Exakt, exakt, genau. Das ist also tatsächlich aus den Notizen, aus den unterschiedlichen Datenquellen zusammengeführt, die ja den tieferen Sinn erkennen oder den Zusammenhang erkennen. Ne? Das ist die neue Technologie. Ne? Daten zu sammeln, ja okay, ein Ding, Daten zu digitalisieren, das nächste Ding, ja. Aber irgendwann kriege ich als Unternehmen womöglich auch Angst, von meinen ganzen Daten überschwemmt zu werden. Ja? Und da kommen wir halt nur mit solchen, ja, NLM-Projekten, also Sprachmodulen weiter, die tatsächlich Text erkennen und den in den richtigen Zusammenhang zu bringen. Ja, da hilft uns die Technologie, die Digitalisierung aus unserer Sicht sehr viel weiter. Deswegen ist auch für uns als Softwarehaus, Eingangsfrage von dir, wieso kümmert sich ein Softwarehaus um Wasserstofftechnologien? Aber genau da schließt sich ja der Kreis. Na, dass wir als Softwarehersteller, Softwareentwickler da unterstützen wollen, um ja, den Wasserstoffhochlauf zu beschleunigen im besten Fall und zu vereinfachen.
Jonas, wie siehst du quasi bei euch jetzt die weitere Entwicklung? Also nutzt ihr das dann auch für andere Netz oder andere quasi als Service für Partner oder so?
Perfekte Überleitung, ja. Erstmal danke dafür. Genau, wir haben das ja entwickelt für uns selbst. Und wie bei fast allen Services, die wir fürs eigene Netz entwickeln, kommen wir dann irgendwo zu dem Punkt, die Kosten, die wir reingesteckt haben, die möchten wir natürlich am Ende nicht nur für uns nutzen, sondern im Idealfall nutzen wir das, um den Wasserstoffmarktlauf auch in die Richtung mit zu beschleunigen. Und wir haben jetzt auch ehrlich gesagt das viel auf Kongressen vorgestellt und weniger da jetzt die ganz große Werbetrommel, von der Frank gerade gesprochen hat, gerührt. Und da kommen schon viel Interesse. Also weil genau viele Verteilnetzbetreiber, aber auch Industriepartner mit eigenem Werksnetz stehen natürlich vor dem gleichen Problem, auch wenn das so ein bisschen zeitlich nachgelagert ist. Aber genau die können natürlich ähnlich davon profitieren. Ob das jetzt jedes Mal eine komplette Analyse der eigenen Daten ist oder zu sagen, okay, wir haben hier eine Datenbank und auch der DVGW hat ja mit der Verify-Datenbank bereits ein Grundstock, den man nutzen kann, um dann das eigene Asset beurteilen zu können. Das sind wir vielen Gesprächen. Das ist bei uns natürlich immer so ein Stück weit Kapazitäts- und Ressourcenthema, wie so häufig. Aber wir tun unser Möglichstes, damit natürlich auch andere Fernleitungsnetzbetreiber, aber auch nachgelagerte Netzbetreiber davon profitieren können.
Ja. Vor ein Anwendungsgebiet, das einem da sofort einfällt, Frank, ist ja eigentlich die kommunale Wärmeplanung. Dieses Schlagwort Heizungsgesetz, das haben wir letztes Jahr ja rauf und runter. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, in mancherlei Hinsicht zum Erbrechen eigentlich diskutiert, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind jetzt Gemeinden natürlich vor dieser enormen Herausforderung, ja, sie müssen diese kommunale Wärmeplanung jetzt plötzlich liefern, um ihren Bürger da verlässliche Daten dann sozusagen auch geben zu können. Und das ist doch eigentlich ein sehr, sehr vergleichbarer Fall, würde ich sagen, oder? Eine schöne Anwendung für eure Tools wahrscheinlich.
Ja, absolut, absolut. Das ist tatsächlich so, Martin, die Nachfrage ist gestartet. Ja, gerade diese Datenerhebung, das Zusammenbinden der verschiedenen Datenquellen, die für so eine kommunale Wärmeplanung ja tatsächlich vonnöten sind, die liegen natürlich in den Unternehmen vor, ja, nur in den einzelnen Teilbereichen. Und ich muss jetzt als Unternehmen eine Aussage für meine kommunale Wärmeplanung treffen. Das stellt die Unternehmen tatsächlich vor Herausforderungen, wo sie ja mit uns zusammenarbeiten, diese Datentöpfe, eine Datenstrategie entwickeln, das Datenmanagement darauf aufbauen, die Prozesse dahinter legen und dann tatsächlich hier aussagefähig werden. Ne? Genau, absolut. Das ist Wärmeplanung, Tauglichkeitsuntersuchung. Das sind so die zarten Pflanzen, ne, die aber bedient werden müssen.
Ja.
Wie bei keiner drumherum.
Naja, genau. Ja, gut. Also war sehr interessant. Gibt es noch vielleicht ein Outlook, den ihr geben wollt? Irgendwie was kommt als nächstes? Wo kann man euch treffen? Wir haben schon gesagt, es gibt einige Links, die wir verlinken in den Shownotes. Du hast auch gerade gesagt, ihr werdet ein Webinar machen. Gibt es da schon Informationen dazu? Oder ist das alles noch geheim?
Nein.
Die Links sind alle geheim.
Ich kann mir schon mitteilen. Also wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, Ende November, Anfang Dezember ist eigentlich ein guter Zeitpunkt. Und haben dann mal den 29.11. ins Visier gefasst fürs Webinar. Gerne Interesse anmelden. Aber auch da werden wir nochmal drauf aufmerksam machen. Vielleicht nicht in dieser Runde, aber je nachdem, wann der ein oder andere den Podcast hört, ist das ja vielleicht genau richtig.
Ansonsten, einfach dann googeln.
Ja. Einfach kontaktieren, so geht auch sonst alternativ. Wir sind da nicht zu scheu. Frank hat gerade schon mal die Leitmesse angesprochen, unser E-World in Essen. Das ist für uns natürlich ein Katzensprung hier.
Genau, oder dann für den geneigten Wasserstoff-Experten natürlich auch in Hamburg, ist, glaube ich, der 23.
24. Genau,
ne?
Oktober. Genau. Richtig, genau. Die Hydrogen Technology Expo, glaube ich, heißt sie. Genau. Ja, ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich der Hinweis, wie wir es jetzt schon mehrfach jetzt ja gesagt haben, schaut doch mal in die Shownotes und schaut rein, was da für Links für euch hinterlegt sind und folgt diesen Links dann logischerweise auch, um mehr Informationen, mehr Einzelheiten, mehr Details zu diesem äußerst spannenden Thema, welches wir heute hier jetzt nur, ich würde fast sagen, Jonas und Frank jetzt ja so ein bisschen an der Oberfläche natürlich gekratzt haben. Natürlich in so einer halben Stunde, ja, da geht halt auch nicht das allzu sehr in die Tiefe, aber ich hoffe, es war okay für euch trotzdem.
Viel mehr ist nicht möglich, das stimmt.
Ich hätte da zwar noch das ein oder andere, aber nein, die
halbe Stunde. Müssen wir nochmal wiederkommen, gern lieber.
Ja, gerne.
Super gerne, ja, genau. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Jonas oder und an Frank habt, dann schreibt uns doch gerne, nutzt unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Wir leiten die Nachrichten dann an Jonas und oder Frank weiter, so wie ihr das möchtet. Ihr könnt natürlich auch, wie immer, wie ihr es gewohnt seid, auf unserer Webseite vorbeischauen, www.hydrogenbar.de. Wenn ihr auf diese aktuelle Episode schaut auf unserer Webseite, findet ihr, wenn ihr nach unten scrollt, auch ein Kontaktformular. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch dieses Kontaktformular nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten. Ja, und ansonsten, Johannes, noch irgendwelche salbungsvollen Schlussworte von dir vielleicht noch?
Also es war super interessant. Vielen Dank euch für eure Zeit, dass ihr hier vorbeigekommen seid und diese ganzen Insights in euer Projekt mit uns und unseren Zuhörern natürlich geteilt habt.
Peter, Dankeschön, hat uns gefreut.
Hat einen Riesenspaß gemacht.
Super.
Dankeschön,
genau. Alles klar. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in der nächsten Woche wieder für eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast The Hydrogen Bar und wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin. Macht's gut und bis bald. Servus.
Bis dann. Ciao.
Bis dann.
Danke euch.